Ja, wir werden diese Predigt und so Gott will die nächste Predigt, also nächste Woche, ein wenig was anderes machen. Wir werden pausieren in unserem Betrachten des Matthäus-Evangeliums und eine oder zwei thematische Predigten haben und uns mit der Frage beschäftigen, wie Jesus in seiner Gemeinde regiert. Oder man könnte auch diese Predigten nennen 5 Stufen der Autorität Jesu in der Ortsgemeinde. Und diese Predigten sollen vor allem auch als Orientierung dienen. Also jetzt sind einige hier, die haben auch gerade eine neue Arbeitsstelle. Und wenn man eine neue Arbeitsstelle besetzt, dann muss man sich erstmal orientieren. Also da kommen die Fragen auf nach den, ja, vielleicht den Hierarchien. Also wenn der mir jetzt sagt, ich soll einen Auftrag machen und der andere auch, was muss ich zuerst machen? Wie muss ich dies oder jenes beantragen vielleicht auch? Wie funktioniert so der ganze Ablauf? Dann aber auch so die Firmenstatuten, die Richtlinien, die es gibt in der Firma, die Firmenphilosophie auch. Das sind alles Dinge, die man erstmal kennenlernen muss. Und so ähnlich ist es auch in Gemeinde. Man muss sich erstmal auch orientieren, wie funktioniert denn die Gemeinde von Jesus Christus. Und wir werden in diesen 2 Sonntagen eigentlich so eine Art Durchgang machen durch die Ortsgemeinde, durch die Gemeinde laut der Bibel, wie sie funktionieren sollte. Und wir werden in diesen 2 Terminen auch Themen wie zum Beispiel das Glaubensbekenntnis, was wir haben, oder dann auch die Gemeindesatzung im nächsten Termin, aber auch Fragen wie Dienste, Ämter in der Gemeinde, die Verkündigung von Gottes Wort, wie wird das hier geregelt, wie machen wir das und wieso ist das überhaupt biblisch, Leitung des Gottesdienstes und so weiter. Also die Frage, wie regiert Jesus in seiner Gemeinde oder 5 Stufen der Autorität Jesus in Gemeinde? Und wir können uns diese 5 Stufen vorstellen wie ein Gebäude, worauf wir aufbauen. Wir beginnen mit den ersten 3 Stufen heute und werden dann obendrauf bauen nächstes Mal. Und hier wäre es auch gut, vielleicht sich Notizen zu machen, weil ich werde viele Dinge einfach kurz berühren, aber nicht sehr detailliert darauf eingehen. Und wer sich Notizen macht, kann die schon mal so nach diesen 5 Punkten etwas sortieren. Ja, also die Autorität Jesu Christi in der Gemeinde. Jetzt, wenn du das Wort Autorität hörst, dann kommen vielleicht bei euch unterschiedliche Reaktionen auf dieses Wort. Also viele von euch sagen vielleicht, ich glaube schon, dass Autorität eben sehr wichtig ist im Zusammenhang von Gemeinde. Das hat auch mit Verbindlichkeit zu tun. Und vielleicht sagt ihr auch, ihr habt auch schlechte Erfahrungen gemacht von Gemeinde, wo irgendwie keine Führung da war, da wo sie nötig gewesen wäre. Oder wo irgendwie kein Rückenmark irgendwie da war. Also alles irgendwie schwammig und da war zu wenig Autorität. Vielleicht sagt ihr aber auch, ich habe schlechte Erfahrungen gemacht auf der anderen Seite, also von zum Beispiel übergriffiger Autorität von Seiten einzelner Menschen in der Gemeinde. Vielleicht auch von den Ältesten. Und wir werden in diesen 2 Predigten nicht direkt über Ältestenschaft reden, zumindest nicht so viel, weil der Gedanke war, dass wir uns damit auch schon vor 1-2 Jahren intensiver auseinandergesetzt haben, sondern wir werden schauen, was ist eigentlich die Basis für gesunde Autorität, zum Beispiel bei einer Ältestenschaft und in dem Miteinander von Gemeinde und Ältestenschaft. Also diese 5 Stufen, die letzte Stufe werden dann die Ämter sein, unter anderem eben die Ältesten, aber es wird vor allem um das gehen, was ist die Basis für gesunde Autorität in der Gemeinde. Und vielleicht sagst du auch, wozu überhaupt Autorität in der Gemeinde? Also, ich lebe meine Beziehung mit Gott weshalb diese Verbindlichkeit plötzlich oder dieses, ja, ich soll mich irgendwie einer Autorität unterordnen. Ich will einfach Jesus lieben, will Menschen lieben. Und obwohl dieses Individuelle an dem Glauben sehr wichtig ist und auch sehr biblisch ist, wir werden individuell geliebt von Gott, gerettet, wiedergeboren. Die Beziehung zu Gott ist sowohl gemeinschaftlich als ganze Gemeinde, als ganzes Volk Gottes, aber auch individuell zwischen einem Menschen mit seinem Schöpfer. Und obwohl das auch durchaus richtig ist, möchte ich trotzdem hier in dieser Predigt eine Antwort auf diesen Einwand geben, wozu überhaupt Autorität. Und die erste Bibelstelle, die wir lesen wollen, ist auch gleichzeitig unser erster Block, unser Fundament für dieses Gebäude, diese fünf Stufen der Autorität Jesu Christi. Und die ist in 1. Korinther 8, die Verse 5 bis 6. 1. Korinther 8, die Verse 5 bis 6. Da sagt Paulus, denn wenn es auch solche gibt, die Götter genannt werden, sei es im Himmel oder auf Erden, wie es ja wirklich viele Götter und viele Herren gibt, so gibt es für uns doch nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind und wir für ihn. Und einen Herrn, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Wir finden hier eine Art Zusammenfassung dessen, was es eigentlich bedeutet, als Christ zu leben und zu denken. Und Paulus macht das immer wieder mal, dass er einfach unser Glaubensleben zusammenfasst mit einigen kurzen Sätzen. Und das ist einer von diesen Malen, wo er das tut. Und hier sagt er, dass im Wesentlichen, dass Glaube im Wesentlichen darin besteht, dass wir nun einen Gott haben und einen Herrn. Also man könnte auch sagen, eine Autorität. Das heißt, Paulus verbindet hier das Leben eines Christen mit der Autorität Gottes. Und das ist diese erste Stufe, die Basis für jegliche andere Autorität in der Gemeinde. Die Autorität Gottes, des einen Gottes, den Vater, von dem alle Dinge sind und wir für ihn. Wir sind für ihn geschaffen worden, sagt Jesaja, für seine Herrlichkeit, seine Ehre. Und wir gehören mit Haut und Haaren diesem Schöpfer und diesem Herrn Jesus Christus. Paulus sagt da immer wieder, betont immer wieder diesen Aspekt. Er nennt sich zum Beispiel auch Doulos Jesus Christus, Sklave Jesu Christi. Und er sieht sich in einer Sklaven-Herren-Situation, also die Autorität Jesu über ihn. Und das ist sehr wichtig zu betonen, gerade in einer Gesellschaft, die Religion von Autorität eher trennen wird. Ich zitiere hier einen Autoren, der einfach die amerikanische Landschaft mal anschaut. Und der sagt, die Umfragen deuten auf eine sich stetig vertiefende Paradoxie in der Gesellschaft hin, also eine Art Widerspruch in der Gesellschaft. Die Kombination aus religiöser Bindung einerseits und einem stärker werdenden moralischen Relativismus andererseits. Also Relativismus bedeutet, es gibt keine absoluten Werte. Niemand darf mir sagen, das oder das wäre objektiv tatsächlich falsch oder richtig. Und er sagt dann so, sagen zum Beispiel 91% aller US-Bürger, dass Religion in ihrem Leben eine sehr große Rolle spielt. Ich weiß nicht, wie aktuell diese Statistik ist, aber 91 ist viel. Religion eine sehr große Rolle spielt, doch 63, also immer noch eine Mehrheit, verneinen das Vorhandensein absoluter Werte. Und Paulus sagt, für uns gibt es einen Herrn, einen Maßstab für richtig und falsch, eine Autorität, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind, und wir für ihn. Und das ist das Fundament, das können wir nicht genug betonen. Ich habe beim Vorbereiten gemerkt, ich habe das viel zu kurz erst sagen wollen, aber ich habe gemerkt, wir müssen das betonen, auch für uns als
als Ortsgemeinde, als konkrete Gemeinde hier in Gießen. Die Bibel sagt immer wieder, dass da, wo etwas schief läuft, wenn es um Autorität geht, dass oft der Grund da ist, dass der Mensch sich der Autorität Gottes nicht fügen will. So sagt zum Beispiel Gott dem Samuel, als das Volk ihn und somit auch das Richteramt verworfen hatten und gesagt haben, wir brauchen einen König. Und Gott sagt dann dem Samuel, nicht dich haben sie verworfen, sondern mich. Also er sagt, das Problem ist nicht auf dieser Ebene du und das Volk, sondern das Problem ist viel tiefer auf dieser ersten Ebene. Sie haben sich von mir abgewendet. Oder als Jesus über die krankhafte und missbräuchliche Autorität der Pharisäer redet in Matthäus 23. Da redet er davon, dass die Pharisäer sich Proselyten holen von weit weg und die dann so doppelt so schlimm werden wie sie selber. Oder dass sie dem Volk schwere Lasten aufbürden, die sie aber nicht mal mit ihrem Finger heben wollen selber. Und er prangert diese falsche Autorität an und dann führt er das zurück auf ihre Beziehung zu Gott. Und er sagt dann seinen Jüngern, unter euch, ihr sollt nicht jemanden Vater nennen unter euch, denn ihr habt einen Vater. Es soll niemand Meister genannt werden unter euch, denn ihr habt einen Meister. Unser Meister ist Jesus Christus. Das heißt, Jesus führt das Problem auf dieses ursprüngliche, auf diese erste Ebene der Autorität zurück. Paulus in der Auseinandersetzung mit falschen Lehren und Menschen, die die Gemeinde übernehmen wollen und für sich irgendwie für ihre eigenen Zwecke missbrauchen wollen, er sagt, dass ihr Gott ihr Bauch ist. Also sie haben nicht diesen wahren Gott, diese wahre Autorität, sondern sie folgen in Wahrheit eigentlich ihrem Bauch. Und auch Jakobus sagt in der Situation, wo eine Gemeinde ist und wo alle irgendwie führen wollen, die streiten miteinander, jeder will Lehrer sein, Jakobus 3. Und dann sagt Jakobus, dass ihr eigentliches Problem ist, dass sie Götzendiener sind, dass sie sich von Gott abgewendet haben. Also immer wieder diese Betonung in der Schrift. Da, wo Probleme in dem Miteinander im Volk Israel sind, auch gerade in Bezug auf Autorität, ist oft dieses grundlegende Problem der Autorität Gottes, die verworfen wird. Und nicht wahr, das ist irgendwie auch eine Stufe, wo die meisten, würde ich sagen, im evangelikalen Raum zustimmen würden. Also die meisten würden sagen, ja, Jesus ist unser König. Und wir sehen das immer wieder in den Worship-Liedern. Also Jesus, du bist der Mittelpunkt in meinem Leben. Oder Jesus König ist ein ganz, ganz häufiges Thema. Und was bedeutet das aber ganz konkret, dass Gott unsere Autorität ist? Und wir kommen jetzt auf die nächste Stufe und jede Stufe kommt auch wieder ein Stück weit näher an unser Leben heran. Nämlich die nächste Stufe ist, wenn Gott meine Autorität ist, dann werde ich sein Wort auch heiligen und wird sein Wort meine Autorität sein. Jesus sagt in Lukas 6, was nennt ihr mich aber Herr, Herr und tut nicht, was ich sage? Das heißt, Jesus redet hier von Menschen, die ihn Herr nennen, sie nennen ihn ihre Autorität, aber durch das, was sie machen, verleugnen sie ihn, sie tun nicht, was er sagt. Jeder, der zu mir kommt und meine Worte hört, das ist Lukas 6, Vers 46 bis 48, jeder, der zu mir kommt und meine Worte hört und sie tut, ich will euch zeigen, wem er gleich ist. Er ist einem Menschen gleich, der ein Haus baute und dazu tief grub und den Grund auf den Fels legte. Und das sind diese Menschen, die dann stabil sind, weil sie auf dem Felsen gebaut haben. Interessant ist, dass auch immer wieder die anderen, die Apostel, immer wieder auf dieses Fundament der Autorität Jesu hinweisen. Wenn wir zum Beispiel denken an Petrus, der dieses Thema Autorität ganz oft anspricht in seinen Briefen. Also er sagt zum Beispiel in 1. Petrus 2, 16 und 17, dass wir als Freie leben sollen, als Freie, die eigentlich niemandem gehören, und dann aber erweist jedermann Achtung. Wir Menschen haben ja die Tendenz, dass wir auf eine oder andere Seite ausufern. Also es gibt Menschen, die sich jeder Autorität unterordnen und gehörig sind und das auf eine ungesunde Art und Weise. Und es gibt Menschen, die ständig aufmüpfig sind und immer irgendwie gegen alles rebellieren wollen. Petrus zeigt uns hier aber einen Weg, der komplett fremd ist für beide, natürliche Haltung des Menschen, eben als Freie zu leben, als Männer und Frauen, die bereit sind, die nicht bereit sind, ungerecht zu handeln, weil man es ihnen sagt, die bereit sind, für die Gerechtigkeit zu leiden auch, aber trotzdem jedermann Achtung zu erweisen. Er redet dann von Unterordnung von Frau und Mann und von Sklave und Herren. Und bei ihm ist auch dieser zentrale Punkt in 1. Petrus 3, auch wieder diese erste Stufe der Autorität, heiligt Gott den Herrn im Herzen. Also er sagt, was ihr braucht, ist, ihr braucht diese eine Autorität Gottes in eurem Herzen. Also ihr braucht diesen Gott, der für euch abgesondert ist, einen Ort einnimmt, den niemand einnehmen darf in eurem Denken, in eurem Handeln. Und dann kommt Petrus auf das Wort Gottes zu sprechen, nicht wahr? Und er redet dann vor allem in seinem zweiten Brief sehr viel über das Wort Gottes und über Irrlehrer, die uns von dem Wort Gottes wegbringen wollen. Und wir schauen ganz kurz gemeinsam in ein Kapitel hinein, was Paulus geschrieben hat, wo es auch um dieses Wort Gottes als Autorität geht, nämlich im 2. Timotheus Kapitel 3. Und hier lohnt es sich, das wirklich aufzuschlagen, den Finger drin zu halten, weil wir werden hier nochmal zurückkommen. Und es lohnt sich, mit diesem Thema im Hinterkopf dieses ganze Kapitel auch mal zu lesen. Ich gebe euch eine kurze Übersicht über 2. Timotheus 3, einfach damit wir ein bisschen Orientierung haben. 2. Timotheus 3 beginnt damit, dass Paulus über diese letzten Tage redet. Das aber sollst du, Timotheus, wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig und so weiter. Also wir merken, das sind alles Menschen, die die Autorität Gottes in ihrem Leben ablehnen. Sie haben, Vers 5, einen äußerlichen Schein von Gottesfurcht. Also sind auch religiöse Menschen, sind durchaus Menschen dabei, die sagen, dass Gott ihr Herr ist. Aber, Vers 8, sie widerstehen der Wahrheit. Und die Wahrheit, sie widerstehen der Wahrheit des Wortes Gottes. Und dann kommt in der Mitte des Kapitels ein Kontrast dann. Dann beginnt er über Timotheus reden. Du aber bist mir nachgefolgt in der Lehre, in der Lebensführung, im Vorsatz, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, im standhaften Ausharren. Und dann erklärt er, was die Grundlage dessen ist. Wieso Timotheus dem Paulus nachgefolgt ist, weil im Vers 15, weil er von Kindheit an die heiligen Schriften kennt, welche die Kraft haben, den Timotheus weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Also die Frage, wie bleiben wir diesem Gott treu, beantwortet Paulus ganz, ganz eindeutig und die Apostel generell. Dadurch, dass wir dem Wort Gottes treu bleiben. Aber ich möchte noch einen anderen Blickwinkel darauf geben, auf dieses Thema Wort Gottes, auf diese zweite Stufe der Autorität Gottes. Wenn wir nochmal überlegen, wie war das nochmal ganz am Anfang der Bibel? Da war alles wüst und leer und dunkel und Gott hatte noch nicht schöpferisch geschaffen, hatte noch nicht geordnet. Und Gott ist da schon der erhabene König. Und Gott erschafft alles durch seinen Willen, aber es ist nicht nur durch seinen Willen, sondern auch durch sein Wort. Das heißt, Gott wirkt schöpferisch durch dieses Wort und es entsteht alles. Es wird alles geordnet. Und Gott ist immer noch dieser Schöpfer. Auch heute noch schafft Gott eben durch sein Wort, wie damals. Er schafft in der Gemeinde, er schafft Neues, er belebt, er gibt Leben. Ich möchte dazu zwei Stellen vorlesen, wo das die biblischen Autoren auch selber beschreiben. Die erste ist aus 2. Korinther 4, Vers 6. Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, also hier der Bezug nochmal zur Schöpfung, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Also dieses gleiche Werk der Schöpfung tut Gott immer noch andauernd bei jeder Errettung eines Menschen durch die Wiedergeburt. Und Jakobus sagt dann, Jakobus 1, Vers 18, nach seinem Willen hat er uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit, damit wir gleichsam Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Und das ist doch eine unglaubliche Motivation, jetzt wenn wir beginnen praktisch zu werden und zu überlegen, wie setzen wir das praktisch als Ortsgemeinde um. Aber das ist doch eine unglaubliche Motivation, dass wir Gottes Wort doch maximal in der Gemeinde wohnen lassen und hören wollen und es gepredigt haben wollen. Also Gottes Wort, wenn wir irgendwelches Leben, echtes Leben von Gott bekommen wollen, sind wir so abhängig davon, dass Gottes Wort unter uns wohnt. Dass der Geist Gottes durch sein Wort wirkt. Ich habe heute Morgen erwähnt, dass ich habe es nicht so ganz klar gesagt, aber ich habe in der Vergangenheit, ich bin ja, wer uns kennt, wir kommen aus der Brüdergemeinde, aus der Brüderbewegung, und ich hatte persönlich relativ viel auch mit charismatischen Christen zu tun, die gute Freunde waren, die auch mit mir in einer Klasse waren in der Schule. Und so war das so, dass ich sehr viel auch mit ihnen gemacht habe und auch dort unterwegs war, aktiv war. Und was eine Sache, die mich beschäftigte und die mich innerlich schon aufwühlte und die mich faszinierte an der charismatischen Bewegung, war ihre optimistische Sicht auf Erweckung. Also nicht wahr, Charismatiker reden sehr oft, viele zumindest, über Erweckung und darüber, dass der Geist Gottes doch wirken würde und unserem Land Erweckung schenken würde. Und das war für mich etwas, was für mich fast fremd war, weil in der Brüdergemeinde denken wir, würde ich sagen, eher pessimistisch über die Endzeiten. Und viele würden dann zum Beispiel so weit gehen zu sagen, ja, Gott wird wahrscheinlich nicht mehr groß handeln in diesem Land, weil alles so immer schlimmer werden muss. Und diese Sehnsucht nach Erweckung, die hat, Gott sei Dank, die hat Gott mir erhalten. Und ich denke, dass wir Erweckung erwarten dürfen und erbeten müssen. Aber eine Sache, die ich lernen durfte, vor allem durch einen Menschen namens Martin Lloyd-Jones, dass Erweckung historisch gesehen immer dann gesund und langanhaltend und wirklich langfristige Erfolge erzielte, war immer dann, wenn Gottes Wort im Zentrum stand. Wenn Gottes Wort gepredigt wurde in seiner simplen Art und Weise oder in seiner Einfachheit gepredigt wurde, ohne großes Tamtam und ohne Manipulation der Massen. Und das waren in der Geschichte der Kirche, waren das die Momente, wo Menschen in die Gemeinden strömten und wo Gott Erweckung geschenkt hat. Menschen wirklich von ihren Sünden sich bekehrt haben. Und wir sehen so eine Erweckung auch in Nehemia in der Bibel. Wir sehen nämlich die Rückkehr. Und ich habe gesagt, ihr sollt einen Finger bei Timotheus drin lassen. Wir gehen jetzt nochmal zu Nehemia rüber und werden dort auch, oder ihr dürft dann auch einen Finger da drin lassen, Nehemia 8. Die Situation, das Volk Gottes kommt zurück, wird von Gott zurückgeführt aus der Gefangenschaft, darf jetzt wieder im eigenen Land wohnen, den Tempel bauen, die Stadt mauern. Und sie erleben eine Hinwendung zu dem Gott, den sie vergessen haben über Jahrhunderte. Ja, zu dem Gott, der sie aus Ägypten geführt hatte, der dieses Volk, diese Siege gegeben hat in Kanaan. Und den Gott, den sie großteils vergessen hatten. Und wieso sind sie zurückgekehrt? Wieso oder wie hat Gott diese Erweckung geschenkt? Wir lesen im Nehemia 8, Vers 8. sind Worte, die fast zu simpel sind. Und sie lasen aus dem Buch des Gesetzes Gottes. Das ganze Volk Gottes war versammelt. Sie lasen vor, sie lasen deutlich vor und erklärten den Sinn, sodass man das Gelesene verstand. Also sie lesen das Wort Gottes und sie erklären den Sinn, auf das man das Gelesene verstand. Für mich ist das tröstend, dass die Menschen damals auch schon Hilfe brauchten im Verständnis von Gottes Wort. Und sie haben aber daraufhin, als sie verstanden hatten, was Gott gesagt hat in seinem Gesetz, haben sie begonnen zu weinen, weil sie die Diskrepanz sahen zwischen ihrem eigenen Leben und dem Wort Gottes. Und sie sahen, wie sie untreu gewesen waren, diesem Gott, der sie gerettet hatte. Und wir sehen das in den folgenden Versen dann. Und ich will das nur kurz berühren, aber wer das gerne nochmal nachlesen will, macht das auf jeden Fall. Gottes Wort ist die Grundlage jeglichen Lebens, auch in unserer Gemeinde, liebe Geschwister. Einige praktische Folgerungen sind, dass wir in unserer Gemeinde viel Gewicht auf Auslegungspredigten legen wollen. Nun, was ist eine Auslegungspredigt? Man könnte vielleicht grob unterscheiden zwischen Themenpredigten und Auslegungspredigten. Das, was ich heute mache, ist eine Themenpredigt. Also das heißt, ich gehe nicht von einem Kapitel zum Beispiel aus und lege dieses Kapitel vollständig aus oder so gut wie ich kann, sondern ich nehme ein Thema und ich versuche auch in der Vorbereitung Bibelstellen zu finden, die so hilfreich wie möglich sind für dieses Thema. Aber eine Auslegungspredigt beginnt bei Gottes Wort und wir legen in unserer Gemeinde sehr viel Wert, dass wir viel Auslegungspredigten auch haben. Beim Auslegen von Texten ist eine wichtige Frage an die Prediger. Legen wir Gottes Wort treu aus oder nicht? Einige von euch kennen vielleicht diese Begriffe Exegese und Eisegese. Exegese ist das, was wir betreiben wollen. Exegese heißt so viel wie die Bedeutung aus dem Wort Gottes herauszunehmen. Also wir gehen an das Wort Gottes heran, wir sagen, was willst du Gott wirklich hier lehren in diesem Text? Und das ist auch das, was wir predigen müssen als Prediger. Eisegese wäre das Falsche, wäre nämlich, dass wir unsere eigenen Gedanken, unsere eigenen Ideen für Gemeinde im Prinzip mitteilen wollen und dann einen Text suchen, der möglichst gut passt oder das einfach hineinlesen in die Texte, die wir auslegen sollten. Also das soll ein Fokus sein für uns als Gemeinde. Und das ist etwas, wofür wir immer wieder beten müssen, dass Gott uns das schenkt, dass wir treue Auslegungspredigten haben. Und eine weitere Auswirkung oder eine weitere Praxis, die wir haben als Gemeinde, eben mit diesem Gedanken, dass Gottes Wort zentral sein soll, sind die Schriftlesungen. Dass wir Gottes Wort im ersten Teil hören, dass wir durch Bücher durchgehen der Bibel, damit wir möglichst viel von Gottes Wort mitbekommen. Und die Hoffnung dahinter ist eben und die freudige Erwartung, dass Gott dadurch unter uns Erweckung schenkt. Spurgeon verglich das Wort Gottes mit einem Löwen, den man nur aus seinem Käfig lassen muss, der sich selber verteidigen wird und der selber aktiv werden wird. Und wie viele Gemeinden, für wie viele Gemeinden ist das Wort Gottes eher etwas, wofür man sich so ein bisschen entschuldigt? Also man versucht die Zeit zu füllen mit anderen Dingen und da kommt vielleicht noch ein kurzer Input, der vielleicht nicht mal ganz bewusst zu hören auf Gottes Wort anspielt. Und wie falsch ist doch dieses Denken, wenn wir schauen, dass Gottes Wort die Basis ist für alles Leben in der Gemeinde. Grace to You, diese Missionsgesellschaft, die formuliert das so: Unleashing one verse at a time, also einen Vers nach dem nächsten abfeuern oder entfesseln. Ich denke, das trifft es sehr gut, was wir machen, wenn wir Gottes Wort in der Gemeinde lesen. Wir hatten auch sehr viele
oder vielleicht habt ihr das auch schon erlebt, dass Prediger so ihre Lieblingstexte haben. Also, dass jemand dann aufsteht und etwas sagt und man weiß eigentlich schon ganz genau, was kommt. Es sind so diese Steckenpferde, die die Leute haben, die sie immer, wo sie drauf rumreiten. Und das ist eine Sache, wo wir bitten, bitte sprecht uns an, wenn wir beginnen, unsere Lieblingsthemen zu entwickeln. Wenn wir beginnen, einseitig Gottes Wort auszulegen und somit die Kraft Gottes euch vorenthalten, sozusagen, in den Predigten. Dann bitten wir euch, dann sprecht uns darauf an und weist uns zurecht darüber. Also erstens die Autorität Gottes, erste Stufe. Dann die wirkt sich aus in der Autorität des Wortes Gottes in der Gemeinde. Und viele würden jetzt sagen, für uns stimmen diese beiden Stufen und wir halten das Wort Gottes hoch. Das ist für uns das inspirierte, alleingültige Wort Gottes. Aber wenn wir genauer hinschauen, dann sehen wir sehr schnell, es ist ungesund. Es ist nicht die gesunde Autorität. Irgendwie hindert etwas, dass die gesunde Autorität durchsickert zur Gemeinde. Sie wird nicht realisiert, nicht umgesetzt. Die Zeugen Jehovas, für sie ist Gottes Wort Gottes Wort. Sie predigen aus Gottes Wort. Und sie würden sagen, alle 66 Bücher sind inspiriert. Viele Sekten berufen sich auf Gottes Wort. Und das soll uns zur nächsten Stufe führen, zur nächsten Stufe gesunder Autorität innerhalb der Gemeinde. Und wir sehen das, wir haben das gelesen schon in 2. Timotheus 3. Da sagt nämlich Paulus im Vers 10, wer da gut zugehört hat, weiß es noch. Er redet nämlich nicht nur über das Wort Gottes, sondern er sagt, du aber bist mir nachgefolgt in der Lehre. In der Lehre. Nun, was meint Paulus damit genau? Und der Kontext zeigt, dass Paulus immer wieder eben Menschen anprangern muss oder Menschen auf Menschen aufmerksam machen muss, die eben anders lehren als er. Oder die andere Lehren oder ein anderes Evangelium in die Gemeinde reinbringen. Und das Markante war, das waren auch Menschen, die sich auskannten in der Tora. Also es waren oft Menschen, die Gesetzesexperten waren. Er war ja selber so einer vorher. Also die Autorität von Gottes Wort hätten die nicht geleugnet. Aber sie haben auf der Stufe der Lehre anders gelehrt. In diesem unmittelbaren Kontext im Timotheusbrief sind das Philegos und Hermogenes zum Beispiel, die er ausdrücklich mit Namen erwähnt. Und bei Timotheus sagt er, du bist mir nachgefolgt in der Lehre. Und wir sehen nochmal genauer, was er meint, wenn wir in Kapitel 1 zurückblättern. Das ist nämlich kommt immer wieder als Fokus vor von Paulus. Er sagt dort in 2. Timotheus 1, Vers 13, halte dich an das Muster der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und in der Liebe, die in Christus Jesus sind. Einige Übersetzungen würden hier übersetzen, halte dich an das Vorbild der gesunden Worte. Der Hintergrund ist einfach, dass dieses Wort im Griechischen sowohl Muster als auch Vorbild bedeuten kann. Man könnte vielleicht sich das auch vorstellen als Schema. Ein Schema ist ja ein gewisses Muster, was ja dann auch als Vorbild dient. Zum Beispiel, wenn ich wenn Gelee kochen würde und dann würde ich ein gewisses Schema aufschreiben, also mach zuerst das und dann das. Also das ist ein Muster meiner Tätigkeit des Kochens, was nachher aber auch zum Vorbild wieder dient. Und das ist hier auch gemeint. Paulus sagt, seine Lehre ist eine Art, er gibt in seiner Lehre eine Art Muster vor, welches Timotheus nachahmen soll. Und was damit gemeint ist, ist, dass Paulus in seiner Lehre auf das Wort Gottes sich beruht. Also er zitiert ja immer wieder, wir sehen das im Römerbrief zum Beispiel, er nimmt Gottes Wort, aber er ordnet es, er strukturiert es in ein bestimmtes Muster. Also er beginnt zum Beispiel bei der Schöpfung in Römer 1, Vers 1 und dass der Mensch sich
diese schöpferische Offensichtlichkeit Gottes unterdrückt in seiner Rebellion. Und dann beginnt er über die Sünde zu reden, zitiert die Psalmen und so weiter. Also er ordnet, strukturiert, er fasst die Bibel zusammen und strukturiert sie auf eine bestimmte Art und Weise mit bestimmten Betonungen, die die Bibel auch legt. Und er geht dabei sauber vor. Er schaut, wie sieht diese ganze Geschichte der Bibel aus? Was ist der Kern, der Fokus dieser Geschichte? Und Paulus ordnet letztlich diese einzelnen Punkte um eine Person herum, um Jesus Christus. Und daraus entsteht eine Art Muster, was Timotheus nachahmen soll. Und was eben die Irrlehrer verdrängt hatten oder eben verdreht hatten. Und darum geht es in dem nächsten Abschnitt, den wir anschauen, Galater 1, 6 bis 9. Paulus sagt nämlich dort: Mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat. Das ist Gott, nicht wahr? Gott hat uns durch die Gnade Jesu Christi berufen. Und die haben sich abgewendet zu einem anderen Evangelium. Wir könnten auch sagen, zu einer anderen Lehre, zu einem anderen Evangelium. Während es doch kein anderes gibt, nur sind etliche da, die euch verwirren und das Evangelium von Christus verdrehen wollen. Also hier sind zwei sehr interessante Sachen. Hier erstens, er stellt sein Evangelium auf die Ebene der Autorität Gottes. Seht ihr das im ersten Vers, den wir gelesen haben? Er sagt nicht, ihr habt euch von meinem Evangelium abgewandt zu einem anderen Evangelium, sondern er sagt, ihr habt euch von Gott abgewandt zu einem anderen Evangelium. Also er sagt damit, wer sich von meinem Evangelium abwendet, wendet sich von Gott selbst ab. Wer sich von diesem Muster der Lehre, was ihr kennt von meinen Predigten, sagt Paulus in den Gemeinden, wer sich von diesem Muster der Lehre abwendet, wendet sich von der Autorität Gottes ab, verwirft diese letztlich. Und dann, wichtig auch zu sehen, das sind nicht Menschen, die sagen, nee, vergessen wir alles, Altes Testament oder die Schriften, die wollen wir nicht mehr, wir bringen hier was Neues rein, das gab auch solche Leute sicher. Also, aber es waren hier nicht vor allem Leute, die gesagt haben, wir glauben nicht mehr der Bibel, sondern das Problem war auf einer anderen Ebene, auf der Ebene der Lehre. Sie verdrehen nämlich das, was Paulus sagt. Also sie zitieren auch die Bibel, sie machen vieles ähnlich, aber irgendwo verdrehen sie das, was er sagt. Beginnen eine korrekte Betonung zu vernachlässigen zum Beispiel. Beginnen etwas auszulassen. Beginnen es einseitig zu verkündigen. Und Paulus sagt dann, und er bringt hier den Aspekt der Autorität rein, auf eine erstaunliche Art und Weise im Vers 8, aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkündigen würden, als das, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Und dann wiederholt er es als Betonung, wie wir es zuvor gesagt haben, so sage ich auch jetzt wiederum, wenn jemand euch etwas anderes als Evangelium verkündigt, als das, welches ihr empfangen habt, der sei verflucht. Also er sagt, selbst meine apostolische Autorität, selbst wenn die euch sagt, ihr sollt was anderes glauben, der sei verflucht. Wenn ich mein Muster der Lehre Gottes verändern würde, und anpassen würde den Zeitlauf, anpassen würde den Hellenisten, anpassen würde den Judaisten, die das Gesetz wieder reinbringen wollen. Selbst wenn ich oder ein Engel aus dem Himmel das machen würden, der sei verflucht. Also seht ihr, auf welche Stufe der Autorität Paulus die Lehre des Evangeliums legt. Also wir lernen hier zwei Dinge, dass eine Gemeinde, eine gesunde Gemeinde, damit sie gesund ist und bleibt, braucht gesunde Lehre, ein gesundes Evangelium. Und wir lernen zweitens, dass dieses gesunde Evangelium in einer gesunden Gemeinde mit einer gesunden Autorität verbunden sein muss. Dieses Evangelium muss verbindlich sein. Und die Frage ist an uns als Ortsgemeinde, halten wir an dem Muster fest, was uns Paulus, was uns Petrus, was uns Jesus selbst gegeben hat? Halten wir an dem fest in unseren Predigten? Haben wir den Mut, das zu sagen, was Jesus zum Beispiel wirklich sagte? Oder verwässern wir es so, dass es in unserer Kultur, auch in unserer christlichen Kultur, gut ankommt? Wir könnten auch fragen, haben wir eine biblische Theologie? Theologie heißt ja nichts anderes als die Lehre über Gott. Haben wir als Gemeinde eine biblische Theologie? Und ich habe das schon angedeutet, aber bei Theologie auf dieser Ebene der Lehre, da geht es nicht um die Frage, glauben wir der Bibel oder nicht, sondern es geht eher so um die Fragen, wie legen wir die Schrift aus? Legen wir sie korrekt aus? Wie gewichten wir Dinge? Wie betonen wir Dinge? Vielleicht, was ignorieren wir? Sind wir gegründet in der Schrift? Deswegen sage ich, eine biblische Theologie. Und eine biblische Theologie oder eine biblische Lehre in der Gemeinde erfüllt im Wesentlichen drei Aufgaben. Erste Aufgabe, eine biblische Theologie soll zusammenfassen, was die 66 Bücher der Bibel sagen, soll die wesentlichen Aspekte bündeln, irgendwie greifbar machen, soll zweitens einzelne Aspekte in Beziehung zur ganzen Bibel setzen, also das Prinzip der Reformatoren, dass die Schrift auslegt, also eine biblische Theologie greift Themen auf, setzt sie in den Kontext der großen Geschichte Gottes in der Bibel. Und drittens soll auch von falscher Lehre abgrenzen. Wir sehen das immer wieder in der Kirchengeschichte, dass Irrlehrer aufkamen, Bewegungen aufkamen und die Kirche war immer wieder gezwungen, sich damit auseinanderzusetzen. Was sagt die Bibel eigentlich ganz genau über die Person Jesu Christi zum Beispiel, über seine Gottheit? Wie können wir das genau formulieren und hilfreich formulieren, damit wir uns abgrenzen von denen, die das nicht lehren, die Irrlehren verbreiten? Und wir sehen diesen Punkt auch bei Paulus, nicht wahr? Der immer wieder Irrlehre aufgreift und dann in Kontrast setzt zu dem, was das Wort Gottes sagt. Wir sehen das bei Johannes auch ganz, ganz deutlich in seinen Briefen. Und die Frage ist letztlich, wie buchstabieren wir das Evangelium in unserer Kultur? Wie buchstabieren wir das Evangelium, die Lehre des Evangeliums in unserer Kultur? Und das hat radikale Auswirkungen auf, wie wir praktisch Dinge machen in der Gemeinde. Jonathan Lehman, der hat ein Buch geschrieben über Gemeindezucht. Das Buch könnt ihr auch da hinten lesen. Ich meine, das ist da ausgelegt. Und er sagt, er beginnt im ersten Kapitel über Gemeindezucht, beginnt er mit dem Verständnis des Evangeliums. Und er zählt dann zwei verschiedene Evangelien auf, die so in Gemeinden unterwegs sind. Das eine ist, also kurz gefasst, Jesus liebt dich, Jesus hat dich von deinen Sünden gerettet, damit du adoptiert werden kannst, damit du sein Kind, Gottes Kind bekommen wirst und damit du für einmal ewig mit ihm zusammenwohnen kannst. Und er sagt, das ist das Evangelium Nummer 1. Und dann sagt er, dann beginnt er mit einem zweiten Evangelium, einer zweiten Version, nämlich wo gewisse Aspekte dazukommen, nämlich dass Gott uns erlöst, um uns von unseren Sünden zu überführen, uns zu trennen von unseren Sünden. Und dass Gott ein Volk jetzt schon auf der Erde, dass wir nicht nur warten auf den Zustand in der Ewigkeit, sondern er beginnt ein Volk jetzt schon zu heiligen, von der Sünde zu trennen, an uns zu arbeiten. Und er beginnt uns in Zucht zu nehmen, uns zu erziehen. Und er sagt im Prinzip, und ich möchte euch das Kapitel empfehlen, das ist so genial, weil es auf so viele praktischen Fragen des Gemeindealltags hinausläuft. Er sagt, wenn wir die erste Version haben, werden wir Gemeindezucht nie verstehen. Und wir werden Gemeindezucht verwerfen, weil es nicht passt zu dem, was die Lehre unseres Evangeliums ist. Und er sagt nur, dass die zweite Version des Evangeliums wird uns helfen, überhaupt Gemeindezucht zu verstehen, zu wissen, worum es überhaupt geht in Gemeindezucht. Vielleicht ganz kurz, Gemeindezucht ist der Prozess der Gemeinde, wie die Gemeinde mit Sünde umgeht, die offensichtlich ist. Also beginnt mit liebevoller Seelsorge, mit dem Zugehen auf unsere Geschwister und dann zu zweit auf eine Geschwister zugehen, sie zu gewinnen versuchen und endet im schlimmsten Fall oder im extremsten Fall im Ausschluss aus der Gemeinde mit dem Ziel, dass die Person wiederhergestellt wird und wieder Teil wird von der Gemeinschaft. Aber Gemeindezucht werden wir niemals verstehen, wenn wir das Evangelium nicht verstehen und wenn wir eine andere Lehre haben. Also die Lehre, diese dritte Stufe der Autorität. Und ich möchte euch ermutigen, bitte, nehmt diese Stufe ernst. Lasst uns das Evangelium, diese Lehren, dieses Muster der gesunden Lehre studieren als Gemeinde. Und wir haben deswegen zum Beispiel Gespräche, wenn jemand Mitglied werden will, reden wir über das Evangelium, weil das für uns und biblisch gesehen auch zentral ist, was eine Person denkt, wie eine Person über Gott denkt, über Sünde, über den Zustand des Menschen, über unser Leben jetzt hier. Das sind entscheidende Punkte für die Einheit auch Gottes. Ich will darauf am Ende nochmal zurückkommen. Nun, was ist die Schlussfolgerung für uns als Gemeinde, für eine örtliche Gemeinde in den konkreten Entscheidungen? Ich denke, es wäre falsch zu sagen, dass wenn jemand das 1689er Bekenntnis von den Baptisten nicht hat, dass er diesem Punkt untreu geworden ist. Aber richtig, ich denke, die richtige Schlussfolgerung ist für uns die Zentralität einer klaren Lehre, einer klaren Verkündigung des Evangeliums, klar kommuniziert und eine gesunde Verbindlichkeit. Also die zwei Punkte, die wir bei Paulus gesehen haben. Eine klare Lehre und eine Autorität dieser Lehre für die Ortsgemeinde. Und wir als Gemeinde, wir setzen das oder wir suchen das so umzusetzen, dadurch, dass wir das Evangelium versucht haben, eben für unsere Kultur zu buchstabieren, vor allem in unserem Gemeindeheft. Wer das schon gelesen hat, da weiß, wir haben ganz, ganz kurz versucht, auf den Punkt zu bringen, was glauben wir, was sagt die Bibel. Aber wir verwurzeln uns auch als Gemeinde in den historischen Bekenntnissen der Zeitalter vor uns. Der Gemeinde. Also wir sagen als Gemeinde, Gott redet nicht nur individualistisch zu uns, sondern Gott hat über 2000 Jahre lang geredet zu seiner Gemeinde. Zu einer Gemeinde, die in vielen Verfolgungen war, in vielen Streitereien wegen Lehre und so weiter. Und die durch viele Schmelzöfen der Reinigung durchgegangen ist schon. Und wo viele Menschen gelebt haben, die vielleicht doppelt so weise sind wie wir. Und wir sagen, wir möchten uns verwurzeln als Gemeinde in dieser Weisheit, die Gott schon geschenkt hat. Und wir wollen nicht alles neu erfinden müssen. Und deswegen halten wir fest an unserem Glaubensbekenntnis und sagen, das ist eine vollere Beschreibung von dem, was wir lehren in unserer Gemeinde und von dem, wo wir uns auch unterordnen letztlich, wenn wir Mitglieder werden dieser Gemeinde. Wir kommunizieren klar, dass nicht jeder mit jedem Punkt komplett einverstanden sein muss, im Sinne von, dass er es verstanden hat, um Mitglied zu werden. Aber wir kommunizieren auch klar, dass wenn wir Mitglied werden in dieser Gemeinde, dass wir uns diesem Glaubensbekenntnis unterordnen und danach streben wollen, das auch zu verstehen und eins zu werden mit den Geschwistern, die das bekennen können. Also so haben wir das als Gemeinde oder hat die Gemeinde das umgesetzt, hier vor Ort ganz konkret. Und eben wie gesagt, ich denke, es wäre eine falsche Anwendung zu sagen, dass jeder, der nicht genau gleich vorgegangen ist oder genau das gleiche Bekenntnis gewählt hat, an diesem Punkt ungesund ist oder verfehlt. Aber was gegeben sein muss, ist die klare Kommunikation des Evangeliums und die Verbindlichkeit dessen, die Autorität dieser Lehre. Und wenn wir das ignorieren, dann sind wir letztlich als Gemeinden ungehorsam. Nun, vielleicht stellt
ihr euch die Frage, muss das denn in Form eines Bekenntnisses sein? Also, dass wir die Lehren, dieses Muster, was Paulus dem Timotheus sagt, er soll das beibehalten, dass wir das wirklich aufschreiben in Punkten, dass wir so systematisch vorgehen. Muss das wirklich sein? Nun, die Realität ist, dass wenn das nicht so ist, dass man erst nach einigen Jahren herausfindet, was eine Gemeinde wirklich lehrt. Wir waren auch schon in Gemeinden, wo eben nicht schriftlich festgehalten wird und nach einigen Jahren merkt man so langsam, welches Evangelium vertritt eigentlich eine Gemeinde. Und wir sehen das als ein Teil dessen, dass wir sagen, wir halten das als die Autorität auf, wir müssen das kommunizieren und das geschieht am besten in Schriftform und das geschieht am besten das darin, dass es eben geordnet ist. Und ich will euch nur kurz eine Sache noch vorlesen aus unserem Glaubensbekenntnis, und zwar den ersten Abschnitt. Und ihr werdet sehen, dass dieses Glaubensbekenntnis nicht jetzt etwas Neues ist, was wir irgendwie über die Bibel stülpen wollen oder was die Menschen damals über die Bibel gestülpt haben, sondern das Glaubensbekenntnis sieht sich als ein Pfeil zurück zur Autorität der Schrift und beginnt deswegen mit dem Kapitel über die Heilige Schrift. Also in unserem Glaubensbekenntnis auf Deutsch übersetzt: Die Heilige Schrift ist die einzig ausreichende, sichere und unfehlbare Richtlinie für alle zum Heil notwendige Erkenntnis. Ist die einzig ausreichende, sichere und unfehlbare Richtlinie für den rettenden Glauben und den Glaubensgehorsam. Deshalb gefiel es dem Herrn, sich zu verschiedenen Zeiten und auf unterschiedliche Art und Weise zu offenbaren, diese Offenbarung als seinen Willen für seine Gemeinde bekannt zu machen und ihn anschließend vollständig schriftlich abfassen zu lassen, damit die Wahrheit besser bewahrt und verbreitet wird. Also geht es immer noch um die Schrift und um die Bibel und damit die Gemeinde gegen die fleischliche Verdorbenheit und die Bosheiten Satans und der Welt besser gegründet und gestärkt ist. Daher ist die Heilige Schrift völlig unentbehrlich, nachdem es jene früheren Arten, auf die Gott seinen Willen seinem Volk zu erkennen gab, nun nicht mehr gibt. Und das Glaubensbekenntnis fährt fort mit der Frage zum Beispiel, welche Bücher gehören dazu? Fährt fort mit Themen wie die Irrtumslosigkeit der Schrift, die Klarheit der Schrift, wie wir die Schrift auslegen müssen, sogar wie wir sie übersetzen sollen. Also, und in diesen Themen über die Schrift sehen wir immer wieder Verweise zurück auf die Schrift. Das heißt, das Glaubensbekenntnis sagt im Wesentlichen nur das, was die Schrift selbst über sich selbst aussagt, was Jesus über das Wort Gottes gesagt hat. Also in zweifacher Weise soll ein Glaubensbekenntnis, ein gutes, ein gesundes, auf die Autorität der Schrift sich gründen, dadurch, dass es im Wesentlichen Inhalte wiedergibt aus der Schrift und diese erklärt im Zusammenhang der Schrift. Und zweitens, dass es auf das heilige Wort Gottes verweist. Und unser Glaubensbekenntnis und dem folgen, diesem Muster folgen viele der Glaubensbekenntnisse durch die Kirchengeschichte hindurch, beginnt dann, nachdem es über Gottes Wort redet, bei Gott selbst. Wer ist eigentlich Gott? Was sind die Eigenschaften Gottes? Wie ist Gott? Und dann Schöpfung und Fall der Menschheit, also ähnlich wie Paulus im Römerbrief argumentiert. Also sie folgt diesem gesunden Muster, was Paulus dem Timotheus weitergegeben hat. Danach Gottes Handeln in dem Evangelium, in der Gemeinde, an seinem Volk. Und dann all diese einzelnen Themen, die Rolle des Gesetzes für den Christen, die christliche Freiheit, die Freiheit des Gewissens, Taufe und so weiter. Und das ist im Wesentlichen die Struktur, das Muster der historischen Glaubensbekenntnisse. Und ich möchte euch ermutigen auch, persönlich, vielleicht ist euch das schon bekannt, aber ich möchte euch ermutigen, studiert diese Glaubensbekenntnisse der Vorväter. Ich möchte euch einen kurzen Abschnitt aus dem zweiten helvetischen Bekenntnis vorlesen, was sehr ähnlich aufgebaut ist wie unser Bekenntnis von Heinrich Bullinger, weil er finde ich, trifft es noch besser bei diesem Punkt der Schrift. Er sagt, wir glauben und bekennen, dass die kanonischen Schriften der heiligen Propheten und Apostel beider Testamente das wahre Wort Gottes sind und dass sie aus sich selbst heraus Kraft und Grund genug haben, ohne der Bestätigung durch Menschen zu bedürfen.
Also es sind Schätze hier in diesen Glaubensbekenntnissen zu finden. Ich ermutige euch, dass ihr euch damit auch beschäftigt.
Nun, wir wollen langsam zum Schluss kommen. Wir haben diese ersten drei Stufen angeschaut von der Autorität Gottes, wie sie sich auswirkt in der Gemeinde, auswirken soll. Und ich möchte euch die Frage stellen, sind wir gesund? Seid ihr gesund in eurer Einschätzung, in eurer Gewichtung dieser Aspekte, die wir bis jetzt gesehen haben? Es ist noch vieles zu sagen. Wir haben zum Beispiel nicht so viel über das Bekennen an sich geredet. Wieso Glaubensbekenntnis? Ich glaube, das werden wir dann in der nächsten Predigt mehr sehen, wo es um die Autorität der Ortsgemeinde selbst geht, die eben gemeinsam bekennt. Aber ich möchte dich fragen, wie stehst du zu dieser gesunden Sicht der Bibel über Gottes Autorität? Vielleicht hast du bis jetzt gesagt, ja, ein Glaubensbekenntnis so als Gemeinde, das ist etwas, was eher steif ist, was uns eher einengen wird als Gemeinde. Und ich weiß, ich habe es lange so gedacht als Christ. Aber ich denke, dann müssen wir uns die Frage stellen, wie sehr sind wir von unserer Kultur beeinflusst worden? Von unserer Kultur, die sagt, Religion und Verbindungslosigkeit passt irgendwie zusammen. Wie sehr sind wir davon geprägt, dass wir sagen, wir leben unseren Glauben individuell und irgendwie schon noch als Gruppe von Menschen, aber nicht so verbindlich, dass wir sagen wollen, wir wollen einem Bekenntnis uns unterordnen. Wie sehr bist du geprägt? Und selbst wenn wir sagen, ja, wir haben unterschiedliche Prägungen, wir kommen vielleicht aus unterschiedlichen Gemeinderichtungen und oft wird das ja als Grund genommen, zu sagen, wir können kein Glaubensbekenntnis aufrichten, weil wir alle so anders denken. Oder das wird sogar als etwas Positives gesagt. Jeder kann so sein eigenes beitragen, jeder hat so seine eigene Prägung, der denkt halt so, weil er so geprägt wurde. Aber wenn wir nochmal zurückschauen zu Nehemia 8, dann finden wir ein Volk, was lange Zeit in der Verbannung gelebt hat, unter persischem, babylonischem Einfluss, die unterschiedlichsten Prägungen erfahren hat. Wir wissen, dass das Volk Gottes damals immer wieder Synkretismus eingegangen ist, ein Mischformen von der wahren Religion, dem wahren Glauben mit anderen Glauben um sie herum. Wie unterschiedlich mussten diese Menschen sein, nicht wahr? Als sie auf diesem Tempelplatz stunden und dem Wort Gottes zuhörten. Und was machen die Führer, als die Menschen beginnen zu weinen über die Diskrepanz, die sie sehen? Sie sagen, heute ist ein Freudenfest, ist ein Laubhüttenfest. Hört auf zu weinen, beginnt zu jubeln, beginnt euch zu freuen. Und sie führen das Gesetz Gottes ein und sie sagen, wir müssen es wieder umsetzen. Völlig unabhängig, wie die Prägung war. Völlig unabhängig, ob jemand das Laubhüttenfest gekannt hat oder nicht. Das war das Wort Gottes und daran haben sie sich gehalten. Sie haben gerungen um die Einheit des Volkes Gottes anhand der Lehre, anhand dem erklärten Wort Gottes. Und sehen wir nicht die Auswirkungen in der Gemeinde, dass wir das vernachlässigt haben? Jesus sagt, wenn wir auf seinem Wort gegründet sind, dann sind wir wie ein Haus, was steht auf dem Felsen. Schaut euch die Gemeinde an, wie sie heute ist. Zerstritten wegen jedem neuen Thema, was irgendwie reinkommt. Auseinandergetrieben durch Corona. Und wir haben das, weil wir nicht bereit sind, für diese Einheit zu streben in der Lehre. Ich möchte zum Schluss ermutigen, gerade auch diejenigen, die bei uns als Gäste da sind oder überlegen, ob sie Mitglieder wollen und vor dem Glaubensbekenntnis stehen vielleicht und sich mit diesen Dingen auseinandersetzen. Ich möchte dich ermutigen, ringe um die Einheit der Gemeinde. Jesus sagt ganz klar, dass die Einheit der Gemeinde auf seinem Wort steht. Er sagt in seinem hohen priesterlichen Gebet, heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Und dann betet er für die Einheit der Gemeinde.
Und ein Glaubensbekenntnis, was wir nicht sagen, ist, wir sagen nicht, ein Glaubensbekenntnis ist die Garantie für Einheit der Gemeinde, sondern wir sagen, es muss eine Haltung damit einhergehen. Nämlich die Haltung, die in Philipper 2 beschrieben wird von Paulus. Er sagt, macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid und die gleiche Liebe habt untereinander. Also er sagt, strebt nach dieser Einheit, strebt danach, eines Sinnes zu werden, strebt dieses Muster der Lehre zu verstehen, zu verinnerlichen, in eurem Leben umzusetzen. Aber er sagt, macht das mit der Haltung der Liebe und der Demut untereinander, ein einer dem anderen sich unterordnend. Also ein Glaubensbekenntnis an und für sich ist keine Garantie. Wie viele Denominationen, Gemeinden sind abgefallen, obwohl sie ein gutes Glaubensbekenntnis hatten. Sondern wir brauchen, was wir brauchen für eine gesunde Gemeinde, ist das Ringen um Einheit. Das Ringen darum zu verstehen, was im Glaubensbekenntnis unter anderem steht, was in der Bibel steht. Das Ringen darum, den anderen zu verstehen mit seiner Sicht. Und das Ringen darum, gemeinsam mit dem Wort Gottes übereinzustimmen. Ich möchte euch ermutigen, setzt euch damit auseinander. Ringt mit uns. Stellt Fragen, auch kritische Fragen. Zum Schluss einen kleinen Ausblick über die nächste Predigt, was wir, so Gott will, anschauen wollen. Wir wollen auch schauen, was ist eigentlich die Rolle der Gemeindesatzung. Und wir werden das anhand dessen machen, dass wir uns die nächsten zwei Stufen der Autorität Jesu in der Gemeinde anschauen, nämlich die Autorität der Gemeinde selbst. Das ist ein sehr vernachlässigtes, leider oft vernachlässigtes Thema. Und dann die Ausübung, die Einsetzung von Ämtern, die Ausübung von Diensten. Ja, ich möchte zum Schluss aber für heute mit euch gemeinsam beten und ich bitte euch, mit mir zusammen aufzustehen. Vater, wir bitten dich, dass du uns hilfst mit diesen Themen, dass du uns hilfst zu verstehen, wie du deine Gemeinde strukturiert und geordnet hast, dass du uns als Gemeinde auch Wachstum schenkst, auch uns Ältesten, auch uns, die wir lehren sollen. Bitte schenk uns, dass wir mehr begreifen, sehen, wie du deine Gemeinde geplant und gedacht hast, was dein Wille ist. Herr, und so bitten wir dich, dass wir heranwachsen zu dieser Einheit, nämlich eine Einheit unter einem Gott, dem Vater, von dem alle Dinge sind und wir für ihn. Eine Einheit unter einem Herrn, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Herr, wir bitten dich für Gesundheit, für gesunde Autorität innerhalb unserer Gemeinde, innerhalb unseres Lebens. Dass deine gesunde Autorität unser Leben durchdringt und formt und verändert. Tu das alles um Jesu Christi willen, wir bitten dich. Und so segne uns diese Woche. Segne uns, sende uns aus mit deiner Kraft. Und lass uns das Gehörte nicht vergessen, sondern darüber nachdenken. Amen.